es einfach mal weg.
Eine grundsätzliche Frage häufig.
Aber das sind so die Probleme. Und ich denke, ja, also das Geld wird sicher überall eingespart. Aber wenn wir sehen, was noch alles eingespart wird in Hamburg, also der Fixstern ist weg, ein Frauenhaus ist hier, ich glaube, auch hier in der Nähe geschlossen worden. Da ist offensichtlich kein Geld dafür da, aber für 12 Kameras und den Betrieb ist Geld da, dann ist das eine komische Politik. Es ist eine kleine Summe im Vergleich zu was Hamburg sonst an Geld ausgibt für Projekte, die bestenfalls fragwürdig, schlimmstenfalls völlig unsinnig sind. Aber das reiht sich natürlich aneinander. Wenn man gerade Kriminalität und Videokameras auch als soziale Maßnahmen in diesem Bereich ansiedelt, dann sind natürlich Frauenhäuser, sowas wie der Fixstern, Drogenberatungsstellen und so weiter, auch auf der gleichen Schiene. Also die haben schon, spielen in einer Liga, was die Diskussion und die Effekte angeht. Und dann finde ich das eine sehr zweifelhafte Methode, damit umzugehen, mit Geld und mit der Verteilung von Geldern.
Vorratsdatenspeicherung, SWIFT-Datenübermittlung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluggastdaten.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Automatisierte Kontenabfrage. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern, jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt es.
Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Jeder ist verdächtig.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Kann ich nur sagen, verträumt man.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Doch reagiert die Politik nicht, dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um die Menschen zu schützen.
So nah die Gefahr.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Kontrolle.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Kontrolle.
Überall. Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat, wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat, wer wann welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat. Das ist gespeichert. Das soll von allen gespeichert werden und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
Konkret bedeutet das, jeder steht unter Überwachung, wenn der Telekommunikation nutzt.
So nah die Gefahr, ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
So nah die Gefahr.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Kann ich nur sagen, da träumt man.
Wir haben die Hypertrophie des Staates wallig genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja den mit falschem Pathos verklemmten und den primitiven Deschmachtsessantismus vollkommen realisierten totalitären Staat. Und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang an dieser Stelle zu dieser Zeit keine sentimentale Floskel. Das Grundgesetz.
Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit. Stark ist nicht der Staat, bei dem bezweckte Mittel heiligt. Stark ist der Staat der inneren Gewissheit, das heißt der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Recht sichert Freiheit.
Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können, wie es Ihnen gerade beliebt.
Sowas gibt es. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
So nah wie Gefahr,
indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
Gleich bei Leistungsempfängern, Geldwäschebekämpfungsgesetz, großer Lauschangriff, Massengentests,
Informationssystem, alle kontrollieren,
Sicherheitsüberprüfungen bei der WM.
Versteht der Bürger sowieso nicht.
Ja, das war das Stück Kontrolle muss sein, gefunden auf Datenterrorist. Das war ein Mix von Balle. Ihr hört den Nerd Alert auf FSK. Und unser heutiges Thema ist Videoüberwachung. Wir haben dazu ein Interview geführt, dessen Teil 3 wir jetzt hören. Das ganze Interview war mit Nils Zurawski vom Institut für Kriminologische Sozialforschung. Also, weiter geht's.
Die ganze Technik mitbekommen, dass die Kameras irgendwie immer besser funktionieren, dass jetzt in Mainz vom BKA das erste Pilotprojekt gestartet wurde, um per automatischer Personenerkennung, also Biometrie, zu arbeiten. Was meinst du, in welche Richtung geht das? Wird das immer alles noch perfekter? Braucht man vielleicht demnächst noch nicht mal mehr den Beamten davor? Wer hat letztendlich ein Interesse daran, dass solche Systeme benutzt werden? Also wem nützt es? Nützt es nur dem Politiker, der irgendwie damit sein Ansehen verbessern will? Oder stecken da irgendwie auch handfeste Interessen dahinter?
Könnte natürlich jetzt ein bisschen verschwörungsmäßig das aufbauen, aber wer hat so ein Interesse, so ein Zeug zu verkaufen? Die Firmen, die es herstellen. Und wenn man sieht, wie zum Beispiel Bitkom, der Branchenverband der IT-Industrie darauf verweist und sagt, wir brauchen mehr intelligente Videoüberwachung, dann ist das keine Verschwörungstheorie, die wollen einfach die Dinger verkaufen, die wollen Umsatz machen. Und dann reden sie natürlich in den gleichen Mustern wie die Politiker oder sprechen die an, da wo sie greifen können, Sicherheit, Unsicherheit, Terrorismus und so weiter. Also spielen die gleiche Klaviatur. Politiker müssen sich profilieren, gerade Innenpolitiker, und Innenpolitik ist eins der brennendsten Politikfelder, die es im Moment existieren, ne? Neben Gesundheit wahrscheinlich, wobei sich da die Überwachung auch trifft, nicht gerade der Videoüberwachung, aber Gesundheit, Überwachung, Arbeitslosigkeit, Hartz IV, Überwachung.
Ach, Gesundheitsüberwachung würde ich langfristig gar nicht so ausschließen. Also für Krankenkassen könnte es interessant sein, wie oft die Leute auf dem Kiez sind. Also.
Und von daher denke ich, was technisch machbar ist, wird gemacht. Ingenieure arbeiten daran. Kann man wieder fragen, ist es das? Naja, wir über die Anwendung kümmern wir uns nicht. Dieses Technik ist neutral, kann man so und so sehen, denn die Software ist nicht neutral, sondern die Software wird ja so programmiert von Menschen, die bestimmte Ideen und Muster im Kopf haben. Ähnlich den Mustern und Weltbildern, die unsere Befragten in den hatten, haben ja auch Programmierer oder die Leute, die Programmierern sagen, was eine Software können muss. Bestimmte Vorstellungen. Also ist Software auch nicht neutral, wie diese Dinger machen? Also welche Parameter fließen ein? So gibt das so ein bisschen eine Hand in die andere. Also eine Industrie, was verkaufen will, eine Politik, die was zeigen muss und Aktion zeigen muss. Eine Vermischung natürlich auch von Lobby und Politik. Und auch nicht von der Hand zu weisen, Bürger, die sich natürlich, die diese Politiker wählen, gerade weil sie so stark in der Innenpolitik sich stark machen, die auch nichts gegen Videoüberwachung haben. Also das ist, die das auch tatsächlich aktiv vertreten und sagen, ja, wir wollen das. Wie gesagt, es sind nicht unbedingt immer die 60-70%, aber es gibt doch erklecklich Leute und das ist so eine Mischung aus und es wird sich weiterentwickeln. Also das, was in Mainz stattfindet, wird weiterkommen. Sobald die Technik ausgereifter ist oder geglaubt wird, sie sei ausgereifter, wird sie auch weiterhin eingesetzt und an anderen Orten eingesetzt. Die Frage ist, funktioniert sie wirklich so gut? Ist man sich darüber im Klaren, was es bedeutet, eine Fehlerquote von 98% Trefferquote von 98% zu haben? Das ist hoch. Damit findet man 80% oder sagen wir 98% von aller Straftäter würde man finden oder aller Terroristen, die in so einer Datenbank sind. Das ist gut. Das sind dann irgendwie, bei 20 Terroristen sind das dann 18 oder so. Aber von den 25 Millionen Leuten, die über den Kiez gehen, sind 2% auch immer noch eine Menge. Sind zwar 2%, die falsch verdächtigt werden. Also das heißt, eine Fehlerquote von 98% ist gut zum Fang, aber ist immens schlecht, weil je mehr Menschen das sind, desto höher wird natürlich dieser Fehlerquotient der Falsch-Positiven. Und wenn das immer Konsequenzen nach sich zieht, haben entweder eine Menge Leute Probleme oder das System kannst du einfach nur abschalten, weil es einfach arbeitsmäßig nicht möglich ist, allen Falsch-Positiven nachzugehen, die sich dann rausstellen als Fehler des Systems, dann kannst du das System gleich abstellen.
Ähnlich wie bei Rastafano.
Genau das Gleiche. Ist es denn so, also
Iris-Scan, Fingerabdruck, das Gleiche im Grünen.
Also ich denke, was wir jetzt eben hatten, waren ja sozusagen so Personenerkennungssysteme automatisiert. Irgendwo hatte ich gelesen, dass irgendeine Firma meint, sie kann Verhaltensweisen analysieren. Sozusagen ist es jetzt, ob jemand einem Feuer gibt oder ob er ihm eins irgendwie reinwirkt. Lassen wir jetzt mal so dahingestellt, ob das geht. Ich denke, ein anderer Teil, der wahrscheinlich sehr, sehr irgendwann kommen wird, wäre sozusagen Ton mitnehmen, also Aufnahme, Tonaufnahme, um sozusagen den Inhalt von Gesprächen.
Und eventuell sogar Ansprache, oder?
Ja, Ansprache, das gibt es ja jetzt schon so, dass man irgendwie, also bestimmt in England oder sowas, glaube ich, da gibt es schon so automatisierte, so Sie dürfen das hier nicht.
Aber Sie bedanken sich, wenn man
was das Richtige tut. Was ich interessiere, bei Ton zum Beispiel, nach euren, also auch wenn das wahrscheinlich nicht bei euch in der Untersuchung war, würde das was ändern oder würden die gleiche, würdest du sagen, die gleichen prozentualen Aufteilung von den Befragten wäre also ähnlich, wenn man jetzt sagt, man will nicht nur ein Bild, man will auch die Gespräche mitkriegen.
Ich glaube, dann wäre die Ablehnung höher.
Wäre sie höher.
Könnte ich mir vorstellen, dass dann die Ablehnung höher, weil Gespräch immer noch was sehr Persönliches ist und ein Bild, die meisten Leute denken, naja, was kann man auf dem Bild schon sehen? Ne? Oder wie eindeutig ist ein Bild? Und das betrifft auch diese Erkennungsmustererkennungs- und Verhaltenserkennungssoftware, die ist so ungenau. Das ist, dieser Mainzer Versuch ist noch so ein, ne? Was, du triffst einen alten Kumpel nach Jahren am Bahnhof wieder und ihr kabbelt euch. Wie man das machen. Ist das nur eine Schlägerei im Gange oder sind es einfach nur zwei alte Kumpels, die irgendwie ein komisches Spiel haben oder eine abstruse Begrüßungszeremonie? Ja. Weiß man nicht.
Unabhängig davon, selbst wenn das nicht automatisiert läuft, wäre ja eh die Frage, wenn ich das sowas andauernd mit ein paar Leuten stelle, um die Beamten rauszujagen. Aber wäre auch legal eigentlich, ne?
Ja.
Also ich dürfte mich da mit ein paar Freunden dahin tun und wir tun so und auf der Kamera sieht es aus und dann rennen gleich 20 Beamte raus aus der David-Wache.
Ja, ob du da Interesse dran hast. Aber mich würde interessieren, wenn du gefragt wirst, na, oder irgendwie so ein Slogan oder irgendwie so ein klares Wort brauchst, um mal ganz schnell auf den Punkt zu bringen, na, warum dir irgendwie Videoüberwachung irgendwie zuwider ist. Was könnte das sein? Es gibt ja diese Aussprache irgendwie oder diesen Spruch. Und schon warf sich die Videokamera zwischen Opfer und Täter. Na, was für mich irgendwie ganz klar na, irgendwie auf den Punkt bringt, im Zweifelsfall nützt es mir nicht. Na, vielleicht hinterher, um den Täter Ding festzumachen, nein, aber wenn man so Sachen, irgendwie so eine Thematik über die Zeit sacken lässt, hast du da irgendwie so einen Standardspruch? Oder?
Also das, was ich im Moment an Videoüberwachung erkenne in Hamburg und auch so an öffentlicher Videoüberwachung, würde ich sagen, das hält ist alles, steckt so in den Kinderschuhen, dass wir ganz beruhigt damit umgehen können, weil Datenschutz durch Inkompetenz, durch fehlerhafte Technik und so weiter relativ weit gewährleistet ist. Aber was ich das eigentlich gefährlicher daran fände, sind zum einen die weite Verbreitung, die Gewöhnung an Kameras und es wäre einfach so ein während den Anfängen. Denn das, was wir jetzt haben und mit jedem Stück, das wir jetzt preisgeben, gibt es nichts zurück von. Und wir sehen ja, es werden schon neue Versuche gestartet, Feldversuche wie in Mainz und woanders. Die Frage ist, kommt Ton? Datenschutzgesetze in Deutschland sind relativ gut, obwohl weitgehend obwohl immer wieder neue Löcher und Kerben reingeschlagen sind, sind sie noch relativ gut im Vergleich, im europäischen Vergleich oder auch im internationalen Vergleich über Europa hinaus. Aber es ist so ein bisschen während den Anfängen, denn es wird langsam, es muss auch die Taktik sein, weil diese Gesetze so gut sind und weil es doch relativ viele Leute gibt, die darauf viel Wert legen, so ein langsames Erodieren und Gewöhnung an die ganze Sache. Jetzt haben wir 12 hier, dann ist der Hansaplatz, dann sind es Kriminalitätsschwerpunkte, was nochmal so ein Thema für sich ist. Ne? Was ist ein Kriminalitätsschwerpunkt?
Ja, und wandert er nicht durch sowas auch?
Genau, wandert er nicht oder ist es nicht ein Kriminalitätsschwerpunkt, weil jemand gesagt hat, es ist einer und dann haben sie eine Kamera hingehängt und jetzt nimmt es jeder wahr als Kriminalitätsschwerpunkt, denn Kameras weisen auch auf Kriminalität hin für die Bürger. Also Orte mit Kameras sind nicht unbedingt Orte, wo Leute gern hingehen.
Das würde ja komplett gegen die nächste Kamera sprechen am Hansaplatz. Ja,
komplett. Komplett. Wenn man diesen Platz wie in die Bezirksverwaltung in St. Georg und auch die Anwohnervereine planen, wieder als einen Ort macht, der Zentrum des Viertels werden will, mit Markt, mit also so einen lebendigen Platz des Viertels, was er jetzt nicht ist, er ist ein bisschen tot. Ein schöner Platz, aber tot. Dann hilft Videoüberwachung 0, gar nichts, um diesen Platz wieder belebt zu machen. Denn die Leute wollen nicht an Videoüberwachungsplätzen gerne sein. Er wird dann sicherlich vielleicht sicher sein, aber da wird auch nichts los sein. Und als Dorfplatz, kann man ja fast so nennen, St. Georg ist ja so ein kleines Dorf, hilft das nichts. Also eine Revitalisierung des Stadtviertels ist durch Videoüberwachung ausgeschlossen. Und die erreichen im Grunde das Gegenteil.
Wie geht die Stadt mit der Verlagerung der Kriminalität dann um?
Sie sagen, es gibt keine. Also Sie sagen bei Ihren Statistiken, es gibt keine. Sie legen aber auch nicht offen, wie Sie es messen, wo Sie es messen, was die Kontrollgebiete sind, wie hoch die Kriminalität in Kontrollgebieten ist. Also gleiche Orte, aber es gibt auch keinen vergleichbaren Ort mit der Reeperbahn leider. Es ist also schwer zu machen. Unklare Evaluationskriterien, Intransparenz und ein sehr arrogantes Umgehen mit dem Thema von Seiten des Senats.
Ja, oder wenn man das zeugt, das nicht auch von viel Unsicherheiten in dem Thema, wenn man so damit umgeht?
Ja, wenn man sie darauf anspricht, sind sie immer sehr zurückhaltend und wissen offensichtlich, dass es immer in der Kritik steht, obwohl sie ja immer Umfragen haben, die ihnen von Bürgerseiten hohe Zustimmung gibt, sind sie doch auf Nachfrage immer sehr zurückhaltend. Also wir haben gute Kontakte zur Innenbehörde und auch gute Zusammenarbeit, aber sie blocken auf bestimmten Ebenen ab, wissen auch insgeheim, dass das alles nicht so ist, aber sie müssen es natürlich nach außen verkaufen. Und in informellen Gesprächen mit Polizisten und so weiter erfährt man eben andere Sachen. Und dann kann man sich auch ein Bild davon machen, wie unsauber das ist. Herr Nagel und ich haben eine schöne Diskussionsgrundlage immer. Wir verstehen uns, aber wir sind uns nicht einig. Aber es ist immer so, dass wenn man ihn herausfordert, doch mal Studien und Sachen und so zu sagen, sagt er, er weiß es und Punkt. Der Mann ist ja auch nicht auf mich angewiesen. Also Wissenschaftler sind... Naja, bestenfalls Nörgler oder bestenfalls Warner und Mahner und können was zeigen. Schlimmstenfalls sind sie Nörgler. Ich glaube, die Politik nimmt immer sowas, irgendwas dazwischen wahr, je nachdem, wie sie uns gerade braucht. Aber um es ganz klar zu sagen, die brauchen uns nicht. Also die können auch wohl und gut ihre Politik machen, ohne dass sie Wissenschaftler haben. Wir stören immer so ein bisschen, irritieren.
Was mich nochmal interessieren würde, ob es da Untersuchungen gab, dass in diesen überwachten Zonen die Zivilcourage abgenommen hat, weil die Leute dann vielleicht dachten, okay, hier wird es sowieso überwacht, hier brauche ich nicht eingreifen, das lass mal lieber die Polizisten machen.
Es gab Studien aus England, die genau das gezeigt haben, dass Leute aus verschiedenen Gründen, einmal weil sie dachten, naja, da kümmert sich schon jemand drum, da muss ich mich jetzt nicht einmischen in mein eigenes Leben in Gefahr bringen oder was auch immer. Andererseits, dass sie beobachten, wenn sie jemand helfen, also wenn, die müssen nicht eingreifen, sondern jemandem Hilfe geben, dass sie dann auch dafür zurückschrecken, weil sie sagen, sie haben beobachtet und wenn sie jetzt Falschhilfe geben, dann können sie dafür nachher, also nachweisbar zu haftbar gemacht werden. Genau. Das ist natürlich auch so ein, also wieder so eine Wahrnehmung. Ne? Oh, ich sehe was. Und es verändert vielleicht, also tatsächlich die eigene Wahrnehmung. Und es dürfte auch, das sind auch andere Studien, die so Kontrollräume Leute in England überwacht haben als Wissenschaftler, untersucht haben, die feststellen, dass also auch das Bild der Umwelt sich verändert durch den Blick durch Monitoring und Kameras, also die natürlich ganz andere Dinge anders wahrnehmen. Ne? Also,
in England ist es ja jetzt schon relativ lange, ne, dass man sozusagen Videoüberwachung einsetzt. Also ich erinnere mich auch an eine Sache, die ich mal gelesen habe von der Uni, die da ausgewertet wurde, jetzt wahrscheinlich, aber das Problem ist, was man ja schon hat, dass es eben alles nicht über einen Kamm scherbar ist. Aber da war zum Beispiel ganz klassisch irgendwie, dass sich erst sozusagen die Kriminalität dann an die Randgebiete, also an die Nebenstraßen, aber lang und dann in der Zeit auch die Leute, die über diese Plätze gehen, ihr Verhalten ändern, nämlich gar nicht mehr nach oben gucken oder gern auch Hüte tragen oder was auch immer. Aber langfristig das alles immer wiederkommt, weil der Mensch gewöhnt sich einfach daran. Und ich denke, das Ganze, was wir jetzt hatten, ist ja in bestimmten Sachen immer widersprüchlich. Wir haben einmal gesagt, irgendwie, also im privaten Raum hat man es großenteils akzeptiert, sei es irgendwie also Einkaufszentren, Tankstellen. Wobei da haben wir den Ball zum Beispiel, dass in Taxis hier hatten wir eine Zeit lang auch Kameras, die sind großenteils wieder entfernt worden, weil anscheinend die Kunden dann weggegangen sind. Das, also, was ja auch nicht rational fassbar ist, warum möchte ich in der Tankstelle gefilmt werden, aber im Taxi möchte ich nicht mehr gefilmt werden, sozusagen. Im öffentlichen Raum hatten wir es ja jetzt sozusagen, das abstrakt gesehen möchte ich sie gerne da haben, aber wenn ich mich da viel aufhalte, möchte ich sie eigentlich doch nicht mehr da haben. Und das, denke ich, erschwert sozusagen irgendwelche Analysen, Sachen so. Haben wir denn konkret bei diesen ganzen, auch wenn du jetzt sagst, im Moment ist das alles noch nicht so, dass wir das dann irgendwie nach, also dass die Polizei sehr wenig Informationen nach außen gibt, gibt es denn da eine Auflage jetzt für diese ganzen Sachen, dass das irgendwie also verfolgt wird, dass geguckt wird, auch wie oft vielleicht Leute fälschlicherweise in Verdacht geraten oder so. Also es wird einfach gemacht und man vertraut dem, der auf den Monitor guckt und den intern erstellten Statistiken und sagt dann, das werten wir aus und anhand von diesen Sachen wird man im Endeffekt versuchen, da langfristig eine Studie draus zu machen.
Ja, es gibt leider keine verbindlichen Richtlinien, wie Videoüberwachung eingeführt werden soll, wenn sie eingeführt wird. Also was man machen muss, was man bedenken muss, ob man eine Kosten-Nutzen-Analyse vorher macht, dass man Kriterien für eine Evaluation vorher festlegt, eine Null-Situation festlegt und anschließend macht. Sondern es wird einfach gemacht. Diese Regelung gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur rechtliche Regelungen, wie lange aufgezeichnet werden darf, was damit gemacht wird, wer Zutritt hat und so weiter. Und dass es nicht flächendeckend gemacht werden darf. Dieser Wischwaschi-Begriff des Kriminalitätsschwerpunktes. Andere Regelungen gibt es leider nicht. Die Grünen haben einen Vorschlag gemacht vor einem Jahr ungefähr, Anfang Dezember letzten Jahres. Das wurde ausgelacht in der Bürgerschaft, übrigens von SPD und CDU, wobei die SPD ein eigenes Programm vorgeschlagen hat, was sich ungefähr genauso las wie das von den Grünen. Nur mit ein paar anderen Drehen, also wollten sie, aber die Grünen waren am ersten damit raus. Und es gibt solche Auflagen gibt es leider nicht für eine vernünftige Videoüberwachung, die man dann meinetwegen für das Jahr oder zwei Jahre probiert und sagt, okay, bringt nichts, abschaffen. Videoüberwachung wird nicht verschwinden von der Reeperbahn, es wird sich ausbreiten in der Stadt. Es wird wahrscheinlich nicht so flächendeckend sein wie in England, aber es wird mit dem Hansaplatz auch nicht der letzte Platz in der Diskussion stehen, der hier videoüberwacht werden soll.
Ja, wenn ich das jetzt im Zusammenhang bringe, wir reden ja im Moment immer von so öffentlichen oder so, nenne ich jetzt mal irgendwie halb öffentlichen Raum, nämlich wenn ich in sowas wie Supermärkten gehe. Wenn man jetzt zum Beispiel aber auch diese ganzen, die sind jetzt alle nicht permanent, aber wenn man sozusagen irgendwie auch den wirklich privaten Raum bei mir zu Hause, der wurde ja in letzter Zeit auch immer weiter aufgelöchert, sozusagen, wie leicht es einfach wäre, doch Telefonate mitzuhören oder diesen IMSI-Capture, dass inzwischen gesagt wird, das ist keine Kommunikation, also kein Eingriff in die Kommunikation, sondern eine rein technische Sache, das mitzuzeichnen, wo jemand mit seinem Handy ist und so. Ja, finde ich sehr erschreckend, muss ich sagen. Also ich denke, wir setzen da viele Techniken ein, die ich nicht sehr angenehm finde.
Vor allem, wo man sich keine Gedanken darüber macht, welche Auswirkungen sie haben.
Also Überwachung findet auf ganz vielen Ebenen. Kameras sind nur ein Punkt. Mhm. Handyüberwachung, Telefon, Kreditkarte, überall da, wo wir Daten hinterlassen. Also alles, eine digitalisierte Welt basiert eben auf Daten, auf dem Austausch und auf dem Hinterlassen von Datenspuren. Und da hinterlassen wir natürlich ganz, 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 ganz viel. Da ist Videoüberwachung fast noch das kleinste Übel davon, weil es räumlich gebunden ist. Man geht durch den Raum und ist dann weg. Und dann verfolgt man die Kamera nicht mehr. Wenn das wirklich nur die Reeperbahn ist, gehe ich halt nicht auf die Reeperbahn, dann habe ich das Problem nicht. Wenn ich mit dem Handy telefoniere und per GPS und so weiter, das ist ein großes Problem. Das größte Problem wird über die Integrierung von Datenbanken, dem noch Regeln und so weiter vorgeschrieben sind, aber die auch immer schwerer werden, zum Beispiel das England wieder, das erschreckend zum Beispiel, ohne Datenschutzregeln, wo Tony Blair etwas vorstellt wie eine Datenbank, in der alles von der Geburt der Blutgruppe bis zum Tode einer Person gespeichert worden ist. Also die alte Idee des fürsorglichen Caring States, den die Engländer sind. England ist ein, wenn auch Hort der Demokratie und Freiheit und so weiter, hat es immer, und gerade die Labour-Partei, eine Bevormundung ihrer Bürger sondergleichen, die wir uns gar nicht vorstellen können hier in Deutschland, trotz Personalausweises und Meldepflicht. Ein Eingriff in das persönliche Leben seiner Bürger, die unseren Vorstellungen doch deutlich zuwiderläuft. Und auch die Idee von so Datenbanken, es gibt große DNA-Datenbanken auch schon, in denen demnächst auch jeder Neugeborene seinen Abdruck hinterlassen soll. Und diese Integration verschiedener Datenbanken, was jetzt ja noch nicht ist, muss man ja sich noch durch 1000 Datenspuren kämpfen. Das ist das eigentliche Problem. Und dann sind auch irgendwann die Kameras an der Tankstelle mit das Problem, welche jetzt eigentlich noch gar kein Problem sind.
Aber bei der Antiterror-Datei wird das doch im Prinzip alles vereint. Also das wird ja jetzt eigentlich auch bei uns geplant in Europa. Und Das wäre, da wären ja die einzelnen Landesgrenzen nicht mehr sichtbar.
Ja, aber das, die Antiterror-Datei, ist, so bescheuert sie auch ist, ist immer noch eine verdächtigen Datei, wo man also über Verdächtige was reinmacht. Ist das anders, als wenn ich jeden Neugeborenen erstmal DNA abnehme, ja, okay, Stempel hinterlasse. Ja. Und, ne, und dem sind auch noch Regeln der Integration so ein bisschen vorgeschoben. Also Apps, wie die hießen, so eine, nur so eine Abstract-Datei und eine Volltext-Datei und so weiter. Ist schon kritisch genug und es findet, wie gesagt, dieser schleichende Prozess der Erodierung immer kleinere Bereiche. Also der stete Tropfen höhlt hier schon den Stein, was das angeht. Und da, deswegen sage ich, während den Anfängen, ne, machen wir meinetwegen jetzt auch viel Geschrei um eine Videoüberwachung, die eigentlich nicht so wirklich effektiv ist und uns wenig berührt. Aber das Geschrei ist durchaus gerechtfertigt, denn das Geschrei soll eben so weit heilen, dass beim nächsten Mal mehr Leute mitschreien, damit nicht überall, weil wenn keiner schreit, dann machen sie es einfach. Und das ist eigentlich der wirkliche Punkt.
Ja, das Problem ist ja gerade dabei, dass man irgendwie sozusagen irgendwie, ja wirklich, also sozusagen man warnt ja vor Sachen, die jetzt irgendwann eintreffen, ja, was du jetzt gerade sagtest, sozusagen, also mit diesen 1000 kleinen Datenhalden, wenn man die zusammenführt und das weiß man auch aus der Geschichte, wenn man Daten sammelt, irgendwann wirkt weg das Begehrlichkeiten bei irgendwelchen Personen, also.
Ja.
Ich hatte dich jetzt gerade unterbrochen.
Ne? Nicht unterbrochen. was ich denkwürdig finde, ist, dass quasi diese Unschuldsvermutung ganz abhanden kommt. Mit der fortschreitenden Überwachung ist jeder potenzieller Täter und man muss sich quasi rechtfertigen dafür, dass man eventuell etwas nicht getan hat oder dass man etwas getan hat. Also man ist immer in der Rechtfertigungslage im Prinzip und das im Alltag.
Das ist das prinzipielle Problem, dass dieses umgedreht wurde und immer auf mich, also auf mich als Bürger verlagert wurde und nicht mehr davon aus. Also dieser Vertrauen, was es seht, ist einfach Misstrauen. Also eine Überwachungsgesellschaft ist, so wie wir sie jetzt haben, hier in Deutschland, ist auch so eine Misstrauensgesellschaft. Mit Kriminalitätszahlen, mit denen hantiert wird, mit Terror, die oftmals nur so eine, muss man fast sagen, in Hamburg haben sie das Argument nicht benutzt, um Videokameras einzuführen. Also kann man fast schon zugute halten, dass sie dieses Totschlagargument nicht benutzt haben. Aber es wird natürlich viel benutzt, auf Bundesebene und so weiter, um Dinge, die schon lange geplant sind, aber die völlig überhaupt nicht hoffähig waren zu diskutieren, jetzt mit dem Terror wieder hoffähig zu machen.
Und obwohl nach den Kofferbomben haben sie es ja doch...
Ja, auf Bundesebene, wobei, ja.
Auch
aber
in
wobei,
Hamburg.
Ja, aber die Reeperbahn wurde schon eingeführt mit der Verweis auf Kriminalität. Und Nagel hat sich in keiner Diskussion dazu hinreißen lassen, Terrorismus und Hamburger Kriminalität zu verwechseln. Das ist halt so schlau. Das weiß er auch, da sind andere dümmer. Aber was wir haben, ist eine Misstrauensgesellschaft. Und ich bin der Überzeugung, dass dieses Misstrauen nicht nur, das tropft so runter, dass man sich dann gegenseitig, Rucksack, Schnurrbart im Bus. Also so bestimmte Bilder, die sagen, die werden transportiert, das sind das, worauf die Kameras achten, sind das, worauf die Leute vielleicht irgendwann achten und so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht mehr stattfindet. Dann werden Räume befriedet und dann werden Leute ausgeschlossen. Warum werden die ausgeschlossen? Und dann sehen das andere Leute. Also so eine Misstrauensgesellschaft. Das ist eigentlich das, was auch schon dieser leichte Prozess von so ein paar Kameras mit bestärken kann. Nicht total, aber es ist sicherlich ein Teil für so gesellschaftliches Misstrauen, was eigentlich im Zusammenhalt nicht förderlich ist.
Ja, vielen Dank, Nils, für deine Ausführung.
Bitteschön. Gern geschehen.
ihr hört den Nerd Alert auf den FSK. Wir sitzen jetzt hier zusammen und wollten noch so ein bisschen weiter über das Thema schnacken, was ihr eben als Interview gehört habt, nämlich Videoüberwachung. Und dazu haben wir auch jemand hier im Studio, Julia. Vielleicht willst du ein paar Worte zu dir sagen.
Ja, hallo, ich bin als Studiogast eingeladen worden. Ja, den Grund können die Herren eigentlich nochmal selbst sagen.
Ja, genau, weil das machst du am besten.
Ja, ich bekomme von Julia einmal, zweimal die Woche, vielleicht auch alle drei Wochen ganz unregelmäßig mal eine Mail. Sie ist aktiv im Bereich alles, was es so angeht, an Überwachung, Videoüberwachung, ob es jetzt im Internet ist oder auf der Reeperbahn. Und dachte so, das wäre wunderbar, sie heute hier im Studio zu haben, weil sie eine ganze Menge Hintergrundwissen hat, wahrscheinlich mehr als ich und ich weiß nicht, vielleicht auch als ihr beide. Das war so meine Idee.
Bestimmt. Was hat dich denn bewogen, bei diesem Thema irgendwie aktiv zu werden? Gab es da irgendeinen Auslöser und seit wann beobachtest du denn eigentlich so Videoüberwachung oder überhaupt Überwachungsthemen?
Ich überwache die Überwachung seit.
Sehr gut.
Ich denke, dass es angefangen hat in der Zeit, als ich in England war. Das war so 97, 98. Dort hatte ich einige prägende Erlebnisse. Zum einen hängt es, wenn man zur Tankstelle in den Off-License oder was weiß ich, wohin gegangen ist, überall erschien man irgendwo auf einem Monitor. Man bekam die Kundenkarten und andere Bekannte hatten sich dann diese Kundenkarten besorgt und Post nach Hause geschickt bekommen mit der Fragestellung, wie war denn Ihre Party letzte Woche, also anhand der Einkaufsartikel. Ja, und all dies, als ich dann wieder zurück war in Deutschland, all dies kam dann immer mehr hier in Deutschland auch auf und ich hatte einfach das Gefühl, dass das nicht richtig sein kann und dass ich da etwas tun muss. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr hatte ich halt das Gefühl, etwas zu tun und dann halt meine Kontakte zu nutzen und habe dann eigentlich diesen E-Mail-Verteiler aufgebaut, ist mehr und mehr thematisiert in meinem Bekanntenkreis und ja, es fruchtet auch.
Das heißt also, du schreibst ab und zu oder schickst irgendwelche Nachrichten weiter, die dir auffallen und was ist denn so ein Feedback von den Leuten, denen du das so schickst? Waren die von vornherein auch deiner Meinung oder gab es da Leute auch dabei, die zunächst erstmal sagten irgendwie, ja, das war alles nicht so schlimm und...
Also ganz zu Anfang war es ziemlich anstrengend, also auch in den Diskussionen. Ich wurde als relativ radikal abgestempelt. So du und deine Überwachung und so hieß es zunächst. Dann kamen aber immer mehr Antworten auch auf die E-Mails. Man hat Links zugesteckt bekommen. Die Leute haben einen selbst drauf angesprochen. Mensch, da wurde schon wieder eine Kamera installiert. Oder ich mag auch schon gar nicht mehr an dem und dem Bankautomaten abholen oder was weiß ich. Solche Geschichten aus dem Alltag hat man halt immer mehr erzählt bekommen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass die Leute sich mittlerweile auch kritischer damit auseinandersetzen. Das ist jetzt nicht unbedingt durch den E-Mail-Verteiler entstanden oder durch meine Diskussionen, sondern einfach in der Gesellschaft wird das ja insgesamt mehr thematisiert und vielleicht ist es ein kleiner Anstoß gewesen, bei einigen Leuten jedenfalls.
Ja, also ich finde ja auch, also das Schöne, ist schon wieder falsch formuliert, aber der Nerd Alert berichtet ja viel über sozusagen Profilbildung und Datenspuren und Überwachungsmöglichkeiten. Wir haben häufig Themen, die sozusagen das gar nicht so direkt sichtbar machen, also sowas wie die Bonuskarte oder EC-Karte oder Surfen im Internet. Also so Mechanismen, wo der Benutzer eigentlich gar nicht genau weiß, dass er damit Spuren hinterlässt. Deswegen wollte ich eigentlich sagen, kann man ja wahrscheinlich leichter Leute überhaupt erstmal sensibilisieren für dieses Thema, weil es einfach relativ offensichtlich ist. Man zeigt drauf und sagt, hier ist eine Kamera. Aber im Endeffekt muss man sich ja auch da klar machen, dass das ja natürlich auch nur ein Teil von relativ vielen Techniken im Moment sind, wo man, wenn man wollte und man die Daten zusammenführen würde, relativ gute Profile, also relativ vollständige Profile über Leute machen kann. Noch im gewissen Sinne ist vielleicht der private Raum zu Hause noch geschützt. Ich denke, das wäre zum Beispiel auch vielleicht eine Sache, warum auch im Moment viele Leute auch gerade mit so öffentlichen Kameras, also Kameras, die vom Land oder vom Staat aufgestellt werden, im Moment wieder so ein bestimmtes Bewusstsein schaffen, weil wir ja im privaten Sektor jetzt doch relativ viele kann man schon lange haben, also Tankstellen, Kaufhäuser, Fußgängerzonen, also alles da. Da hat man sich ja relativ schon dran gewöhnt und findet das auch, also ich glaube, es gibt keinen mehr, der das irgendwie schlimm findet, wenn er im Supermarkt einkauft, dass da irgendwelche Kameras sind, um Ladendiebstahl irgendwie zu vereiteln. Frage ich mich, warum, wie kommt denn das jetzt gerade durch sowas, dass jetzt nochmal, also nur noch zusätzliche Kameras gebaut werden, wobei das eigentlich schon überall irgendwie existent ist in vielen anderen Nischen, die so halb öffentlicher Raum sind. Gibt's da, habt ihr da eine Idee, weswegen da jetzt nochmal sozusagen mehr Leute wieder drauf anspringen und sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht? Also ist es, weil der Staat da plötzlich guckt und nicht eine private Firma, oder habt ihr da irgendwelche anderen Theorien, weswegen vielleicht das Thema jetzt wirklich wieder mal mehr in Bewusstsein rückt?
Also ich finde es genauso bedenklich, wenn es vom Staat ist, na, wie von privater Hand, weil von privater Hand werden schon genügend Daten gesammelt, und wenn die dann halt alle miteinander verknüpft werden, dann wird es halt gefährlich. Und na, das ist auch die gleiche Sorge beim Staat. Ich glaube eher, dass im Zuge der Terrorismushysterie das jetzt nochmal hochkommt, na, dass man nicht jede Maßnahme, die jetzt schnell umgesetzt wird, gut findet und auch genehmigen möchte. Zumal wir ja eben im Interview auch gehört haben, dass Kameras irgendwie selten wieder zurückgebaut werden. Also sind sie einmal erstmal da, dann bleiben sie.
Ja, höchstens werden sie wahrscheinlich dann zeitweise ausgeschaltet oder sowas. Wir hatten das ja Thema ja auch, weil wir letztes Jahr auf dem Kongress waren, das haben wir während des Interviews lief kurz unterhalten. Wir waren in Berlin auf dem Chaos Communication Kongress. Und da war eigentlich auch die interessante Frage, eigentlich war das so, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, sonst kann uns jemand gerne schreiben und das richtig stellen. Also wir waren da im Kongresszentrum und da waren ursprünglich geplant Kameras auch. Also das war darum, dass der Besitzer dieses Gebäudes sozusagen das eigentlich nur vermieten wollte, wenn Kameras auch, wenn die aktiv sind, die da eingebaut sind, um so Vandalismus und sowas vorzubeugen oder um wenigstens dann aufzuklären. Der CCC hatte natürlich mächtige Bauchschmerzen damit, da einen Kongress zu veranstalten. Ich bin der Meinung, dass sie das so gelöst hatten, dass sie die Eintrittsgebühren ein bisschen erhöht hatten, sodass sie eine Versicherung, also eine Zusatzversicherung abschließen können für die Fälle, dass es Vandalismus gibt oder dass Klotüren eingetreten werden und sowas. Wobei ich glaube, nicht glaube, dass das groß vorkommt. Aber um da einfach sicher zu sein und dadurch den Kongressbesitzer des Gebäudes oder den Besitzer des Gebäudes dazu irgendwie überreden konnten, dann die Kameras auszuschalten. Und da hatten wir uns ja auch zum Beispiel unterhalten, dass man das ja auch gar nicht genau weiß trotzdem, ob sie dann jetzt, sind sie jetzt wirklich ausgeschaltet gewesen oder nicht? Oder waren sie zunächst ausgeschaltet und dann kletterte einer in den Überwachungsraum und hat sie wieder angeschaltet?
Ist das denn ein Modell für den privat überwachten Supermarkt, die Preise zu erhöhen, um die Diebstähle, die nicht aufgeklärt werden, weil es keine Überwachung gibt, zu finanzieren?
Spannender wäre vor allem die Frage, ob die Diebstähle zurückgegangen sind, seitdem jetzt jeder sich daran gewöhnt hat, dass da Kameras sind. Also ich behaupte einfach mal wild rein, es wird trotzdem wild geklaut in Supermärkten, wie vorher auch. Aber das kann ich überhaupt nicht belegen.
Ja, Tatsache ist ja jedenfalls zumindest auf den Kongress bezogen, dass wenn Kameras installiert sind, na, man sich auch damit abfinden muss, na, dass das irgendwie monetäre Auswirkungen hat, na, dass dann argumentiert wird, ja, na, wir können die ausschalten, aber dann kostet halt mehr Geld. Na, das finde ich auch problematisch. Dann, das ist noch so ein zusätzlicher Faktor, mit dem man irgendwie rechnen muss.
Julia und ich hatten uns auch gestern auf dem Heimweg nochmal unterhalten, ob es zum Beispiel, ich meine, das wäre jetzt keine befriedigende Lösung, aber wenigstens eine kleine Lösung, damit man das Gefühl hat, zu wissen, was so eine Kamera eigentlich aufzeichnet, irgendwie so einen öffentlichen, zugänglichen Ort schafft, wo man wenigstens sehen kann, was nimmt die Kamera eigentlich auf. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wir hatten im Interview jetzt ganz viel den Spielbudenplatz und die Reeperbahn. Das ist ja so als Bürger für jeden erstmal so gar nicht klar, wie welchen Ausschnitt kann die, also was sieht sie genau, dass man sozusagen alles, was dann live aufgenommen wird, irgendwo automatisch erstmal so sehen kann. Früher gab es das ab und zu auch wirklich in so Supermärkten oder Tankstellen, sieht man das auch häufiger noch, dass man diese Kamera am Monitor mitbeobachten kann.
Ja klar, aber auch mit dem Hintergrund, dass man präventiv irgendwie die Leute darauf hinweist, es wird überwacht, es wird dein Gesicht erkennbar auf diesem Film gespeichert, genau diese Prävention zu erhalten. Weil nur das Signet an der Eingangstür mit einer Videokamera drauf vielleicht nicht den gewünschten Effekt hat. Also es ist ja ganz häufig so in Supermärkten, dass über dem Eingangsportal dann mehrere schwarz-weiß Fernseher hängen, die einen dann schon beim Hereingehen zeigen.
Und glaubst du bei so jetzt solchen Kameras, die jetzt vom Staat oder vom Land oder von der Stadt aufgebaut werden, dass es da eigentlich auch sinnvoll wäre, so eine Möglichkeit zu schaffen, dass der Bürger sich einfach mal einen Überblick verschaffen kann, was wird denn da eigentlich wie aufgezeichnet?
Also das wäre auf jeden Fall schon mal super interessant, was da passiert im Detail. Es gibt ja auch eine Informationspflicht, der Datensammler, jeder kann eine Firma anschreiben, was habt ihr für mich oder über mich für Daten gesammelt? Warum sollte ich nicht auch an die Polizei gehen können, die in diesem Fall die der Überwacher ist und sagen, was habt ihr über mich aufgezeichnet? Wie sich das im Einzelnen technisch lösen lässt, über mehrere hundert Tage verteilt, wenn ich da vielleicht mal lang gegangen bin, ist aber eine andere Frage.
Die haben Bearbeitungsgebühren, die man dann wahrscheinlich zahlen muss.
In England wird es ja auch gemacht. Na, da wird ja teilweise die Kamera ins Kabelnetzwerk eingespeist. Dann kannst du sehen, was deine Nachbarn machen, beziehungsweise was auf den öffentlichen Plätzen los ist. Ich finde das aber auch bedenklich. Das gibt einem irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich bin jetzt ein selber Überwacher, aber nützt einem das irgendwie im Falle, dass die Überwachungsdaten irgendwie missbräuchlich benutzt werden, dir was? Das ist, glaube ich, eher so zur Belustigung und um die Leute zu beschwichtigen.
Ja, so Reykjavik ist ja komplett überwacht und da ist es ja so, dass die Leute mittlerweile anfangen, diese Live-Übertragung auch kulturell zu nutzen, indem sie kleine Theaterspiele vorspielen und so weiter. Aber was ich noch bedenklicher finde, ist in England zum Beispiel, da gibt es Nachbarn, die ihre Nachbarn über TV überwachen, damit die Gegend sicher ist. Mit dem Gefühl sitzen sie da ja vor und wollen der Polizei helfen, aber sind im Prinzip die Spitzel, die dann dort die ganze Zeit darauf warten, dass da ja jetzt endlich mal was passiert. Ich denke, dass das einfach eine ganz bedenkliche Entwicklung auch für die Nachbarschaft selbst ist, weil jeder jeden im Prinzip überwacht und auch wirklich ja mit dem Hintergrund dort sitzt, den anderen vielleicht dingfest zu machen oder beobachtet, wie er auf der falschen Straßenseite fährt oder was weiß ich.
Du meinst, durch den Erfolgsdruck wirklich ein sinnvolles Ergebnis abzuliefern. Als privater Beobachter werden auch Lappalien dann zur Straftat hochstilisiert?
Das ist mit Sicherheit so ein Nebeneffekt, ja.
Ja, ich fand vor allen Dingen, also das muss man sich mal wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich habe das nämlich auch mitbekommen. Also anscheinend haben die so viele Kameras oder die wollen so viel mit Kameras überwachen, dass sie gar nicht mehr genug eigenes Personal haben. So hört sich es jedenfalls an. Weil ausgewählte Leute, man kann sich da bewerben, dann für ihren Straßenzug sozusagen die das Monitoring übernehmen. Das heißt, die haben dann die Kontrolle über diese Kamera. Und ich finde, das geht in Richtung Blockwart-Mentalität, solche Sachen. Vor allen Dingen, man kennt ja bestimmte Nachbarn. Jeder hat bestimmt schon mal Erfahrungen gemacht mit sehr neugierigen Nachbarn.
Vor allen Dingen, wer übernimmt solche Posten?
Ja, das sind nämlich genau die wahrscheinlich viel Zeit haben und sehr interessiert sind, was die ganzen anderen Leute in ihrer Straße betreiben. Also das finde ich auch wirklich unglaublich, aber das ist Realität in England.
Ich habe nochmal eine Frage zurück an Julia. Und zwar ging es nochmal um die Mailingliste. Was ist denn deiner Meinung nach noch eine Möglichkeit, aktiv oder passiv, wie auch immer, gegen die vorherrschende Meinung, irgendwie Videoüberwachung ist eine gute Sache, vorzugehen?
Also ich denke, da kann jeder selbst mal überlegen, was macht man eigentlich? Hat man viele Kontakte? Macht man Musik? Ist man DJ? Oder ist man jemand, der sich gerne T-Shirts druckt oder Fotograf und so weiter? Ich denke, da kann jeder bei sich selbst im Umfeld einfach mal schauen, was kann ich machen, wenn ich damit nicht einverstanden bin? Das fragen mich die Leute teilweise auch, weil sie sich ohnmächtig fühlen, etwas dagegen zu tun. Demonstrationen finden ja auch fast gar nicht mehr statt. Bei der letzten Videoüberwachungsdemo waren 150 Leute auf dem Kiez. Das war aber waren mehr so Aktionen, die dort stattfanden. Also ich denke, jeder kann einfach mal gucken, was kann ich machen? Also ein T-Shirt drucken oder Buttons machen oder wer DJ ist, dann da irgendwie mal ein MP3-Sample mit reinmischen oder was weiß ich. Also jeder kann eigentlich irgendetwas tun, denke ich.
Wir hatten ja auch jetzt eben auch die Überlegung, irgendwie leider irgendwie scheitert sowas immer, dass man das dann im Endeffekt nicht macht, aber auch mal so, sehr schön finde ich bei solchen Videosachen als Maßnahme, so eine Kategorie, wann, wo Kameras sind, weil das meistens doch sehr interessant ist, einfach wenn man das visuell einfach wahrnimmt, wo überall inzwischen sozusagen Kameras einen aufnehmen. Aber in Berlin ist das, glaube ich, ne? War das in Berlin, wo es relativ weit fortgeschritten war, auch von irgendwelchen CCC-Leuten?
In Köln war das mal gemacht worden, aber ist irgendwann wieder eingeschlafen. Na, würde ich aber auch ganz gut finden, weil das Nils Raske ja auch sagte, dass viele Leute auf einer Videoüberwachung die gut heißen, aber sobald das dann bei einem selber und an den Lieblingsorten anfängt, das dann vielleicht doch nicht gewollt wird. Und wenn das wirklich mal so als Überblick bekannt würde, wo überall schon überwacht wird, das wird vielleicht auch das Bewusstsein der Leute ändern.
Interessant wäre ja auch, wenn man nicht nur sozusagen bei solchen Stellen nicht nur irgendwie mitteilt, dass da eine Videoüberwachung stattfindet, sondern die Rahmenbedingungen der Videoüberwachung auch irgendwie mit. Also wir wissen zum Beispiel jetzt alle, Rebermann wird gefilmt, aber keiner weiß, wie lange wird das aufgehoben und in welchen Fällen wird das benutzt. Und also solche Sachen sind ja auch immer ein Mysterium. Da hatte der Nils gestern ja schon gesagt, dass es da ganz verschiedene Handhabungen gibt. Die einen halten es nur irgendwie eine Stunde vor oder 24 Stunden oder ein paar Tage. Die anderen archivieren das viel länger.
Aber auf dem Kiez hatte er, glaube ich, gestern gesagt, würde das 4 Wochen gespeichert werden und rund um die Uhr.
Das ist ja schon lang, ne?
3 Schichten.
Was haltet ihr denn von der Idee, also so langsam überall diese Schilder, hier wird Video überwacht, müsste man nicht langsam eher andersrum Schilder einführen, hier wird nicht Video überwacht? Also hier können Sie sich noch austoben. Videofreie Zone. Sowas wie strahlenfreie Zone, atomstrahlenfreier Spielplatz gab es ja auch mal, videofrei.
Also wäre eine interessante Sache, gerade im Zusammenhang, was Nils meinte, dass inzwischen bestimmte Plätze gar nicht mehr dann gern besucht werden, weil wenn man weiß, dass da Videoüberwachung ist. Das ist eine Sache, ich weiß es nicht, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil meistens der Mensch doch ein ziemliches Gewohnheitstier ist und wenn er sich einmal daran gewöhnt hat und das irgendwann als Normalität empfindet, das war was ich auch mit Supermärkten, mit den Kameras gerade meinte, könnte ich mir vorstellen, dass das nur eine Übergangsphase ist und irgendwann wird dann trotzdem der Platz wieder ganz normal genutzt. Ansonsten wäre das ja natürlich aus meiner Sicht ja gar nicht mal schlecht, wenn bestimmte Bereiche sozusagen relativ leer plötzlich stehen, nur weil da die ganze Zeit die Kamera irgendwie die filmt.
Ja, aber jetzt gerade mal der Hansaplatz genommen, da ist ja sowieso nicht viel los. Und eigentlich hatten sie vor, diesen Platz ein bisschen zu beleben. Und was machen sie jetzt? Sie stellen Kameras auf. Und wenn sich da sowieso keiner gerne aufhält und dann auch noch Kameras dort sind, sehe ich das einfach als fatalen Fehler der Stadtentwicklung auch an. Was passiert da? Also was schafft man sich da?
Ich meine, das haben wir ja, glaube ich, gestern auch im Interview ganz gut mitgekriegt, dass das wirklich so ein bisschen was von Aktionismus auch hat, diese ganze Aktion. Interessant wäre ja zum Beispiel auch, könnte ich so eine Kamera nutzen, wenn ich zum Beispiel meinen Schlüssel verliere auf dem Hansaplatz irgendwo auf dem Weg nach Hause, dürfte ich dann da hingehen und sagen, ich möchte mal die Videobänder sehen, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich ihn da verloren hätte. Dürfte ich wahrscheinlich nicht, aber wäre ja dann wenigstens eine kleine sinnvolle Einsetzung dieser Sache. Also das war ja auch anscheinend ganz klar, dass ich als Normalbürger gar nicht an diese aufgezeichneten Material rankomme, sondern das wirklich nur über den Datenschutzbeauftragten oder so weitergeben kann. Mal interessant, wann solche Daten auch weiterverkauft werden wieder von solchen Leuten, die da arbeiten. Kommt ja auch immer wieder regelmäßig vor, was zwar offiziell nicht erlaubt sein darf, noch nie passiert, aber doch zum Vorkommen.
Ja, nicht nur der Missbrauch macht mir Angst, sondern eigentlich auch eher der Ausblick, was tatsächlich alles damit noch gemacht werden kann. Biometrische Auswertung, dass man halt Menschen irgendwie automatisch überwacht, Menschen halt wie Dinge behandelt werden, dann ist das halt vollkommen egal, ob da noch ein Polizist davor sitzt oder nicht, sondern man wird halt einfach so, ja, der bewegt sich jetzt gerade dahin und dann die ganzen Daten der Videokameras zusammenschaltet, dann kann man Bewegungsprofile erstellen, dann irgendwie eine noch bessere Auflösung, das finde ich eigentlich irgendwie noch viel bedenklicher.
Das gibt es ansatzweise schon. Zum Beispiel rüsten jetzt die Polizei, die Verkehrspolizei auf für die Blitzeranlagen, also die mobilen Blitzeranlagen. Da wird neben dem Blitzgerät noch ein Gerät installiert, was zudem das Kennzeichen erkennt. Die sind ja seit ein paar Jahren automatisch lesbar. Die haben ja alle diese mittlerweile komische Schriftform. Das ist nur für die Gedanken einer automatisierten Erkennung ja gedacht worden. Und innerhalb von 2-3 Sekunden sagt dann der Computer, der in dem VW-Bus steht, ja, den müssen wir mal rausfischen, den Mensch, auch obwohl der vielleicht gar keine Geschwindigkeitsübertretung hatte, sondern weil er vielleicht seine Steuern nicht bezahlt hat, seine Kfz-Steuern oder 100 Punkte hat in Flensburg und eigentlich nicht mehr fahrtüchtig ist. Der wird dann rausgefischt und dann wird überhaupt erstmal geguckt, was hat er denn getan, weil der Computer sagt nicht, was er getan hat, sondern hier, fisch den mal raus. Und das kann man ja natürlich ganz einfach noch weiterspinnen. Was du gerade schon gesagt hattest, biometrische Datenerfassung. Das heißt, ob das jetzt nun die Farbe des Regenmantels ist oder eine Gesichtserkennung beim Eintritt in einen Supermarkt, wo ich die Person tracken kann durch den ganzen Markt, wie hat er sich bewegt und auch auf dem öffentlichen Platz. Das ist eigentlich von der Informationstechnologie her einfachst mittlerweile, weil die Technologie besteht.
Man kann das ja relativ leicht weiterspielen, wenn wir an den E-Pass denken, der sozusagen allein schon solche Sachen wie langfristig haben wird, nämlich ein Gesichtsbild von dir in digitaler Form, der irgendwie aus Entfernung ausgelesen werden kann, könnte man wirklich zukünftig leicht jeder, der auf diesen Platz geht, wird automatisch ausgelesen, das Bild wird ausgelesen und danach kann man ihn tracken ganz einfach und weiß auch, wer es ist, auch wenn er vorher gar nicht irgendwo sozusagen, entweder muss er nur dann, weil der Personalausweis soll ja auch irgendwann sozusagen diese Daten immer in Zukunft mit sich führen und so.
Das heißt, wenn der Personalausweis diese Daten führt, sind die ja auch irgendwo erfasst worden.
Und die müssen ja gar nicht, sie können ja dann in Echtzeit ausgelesen werden einfach. Du gehst auf den Platz, da ist irgendwie so ein großes Lesegerät, der liest einfach schnell deine Daten aus, mag das mit dem, der da gerade langläuft und hat dich dann weiter im Visier. Ich denke, das Problem ist ja auch gar nicht jetzt irgendwie so, wie es jetzt, also das Problem ist schon, wie es jetzt auch eingesetzt wird, aber es ist immer so auch, was für ein Missbrauchpotenzial in sowas steckt. Und wir haben einfach auch, also wir wissen, wenn jüngstes Beispiel ist einfach auch diese, unsere Mautstation. Ich erinnere mich noch echt gut dran, dass dann der Staat zum Beispiel gesagt hat, das soll nicht für Fahndungszwecke genutzt werden, das soll nicht für Fahrprofile genutzt werden. Und das wird inzwischen wirklich gefordert. Und nachdem man es aufgebaut hat, ein paar Jahre Benutzung hat, kommt irgendwann natürlich so der Wunsch auf. Weil das ist eigentlich auch ganz normal, dass wenn solche Datensammlungen irgendwann irgendwo sind und solche technischen Methoden vorhanden sind, dass da irgendwann ein Wunsch irgendwie entsteht, dass man das auch nutzen möchte. Und ich denke, das muss man auch betrachten. Und ich denke, man muss auch wirklich ganz klar, das war auch nicht nur wirklich die öffentlichen, also jetzt die neuen öffentlichen, sondern insgesamt die Anzahl der Kameras, die wir haben. Weil wir haben ja zum Beispiel auch im privaten Sektor immer mehr so Zusammenschlüsse. Ne? Also während man, wenn man jetzt sowas wie die Bonuscard nimmt, dann hätte man vor ein paar Jahren noch gesagt, mein Gott, soll doch ruhig mein Supermarkt wissen, was ich einkaufe. Inzwischen weiß aber man nicht nur in dem Supermarkt, sondern das sind ja 1000 verschiedene Firmen, die dann zusammenarbeiten und die Daten untereinander austauschen, um Profile zu erstellen, um eine Werbewirtschaft sozusagen
dann zu betreiben. Man bekommt die in einer Penetranz angeboten, ja, auf jeder Tankstelle, in jedem Supermarkt, der sich daran beteiligt, haben sie dann auch eine Card und also jedes Mal würde ich gerne dieser Person sagen, nein, oder sage ich ihr auch, nein, will ich nicht, habe ich nicht, brauche ich nicht, aber ja, die werden auch dazu angefordert.
Ja, der Kunde hinter einem in der Schlange hat dann schon wieder eine. Also beliebt ist es.
Ja, und ich meine, die Kassierer sind oft auch echt ein bisschen so, gucken einen merkwürdig an, wenn man so dankend ablehnt, sagt, nee, hab ich nicht, will ich nicht.
Wenn das, sie also, dazu nicht angewiesen sind, ne?
Ja, so glaub, zu gucken, die sind das auch nicht gewohnt. Ich glaube wirklich, dass viele Leute das mitnutzen, weil sie dann diese Punkte sammeln können und sich nach einem Einkauf von 2000 Euro endlich einen Fußball leisten können.
Also falls ihr welche habt zu Hause, schmeißt sie weg, schneidet sie durch. Ja, also das ist wirklich der größte Unfug.
Mal so. Ich wollte gerne nochmal zum Missbrauch etwas sagen. Vor einiger Zeit gab es ja ein bekanntes Beispiel von Videoüberwachungsmissbrauch. Ein paar Pförtner waren das, glaube ich, in Berlin, hatten in die Wohnung von Angela Merkel sich mal ein bisschen reingezoomt und mal geschaut, wie es dann da so vor sich geht. Das Gleiche, also einen ganz interessanten Fall gab es mal in Wien, da hatten irgendwelche Hacker halt eine Videokamera gehackt und die von der Polizei geführt wurde und dort wurde dann festgestellt, dass sie bei Langeweile halt in die umliegenden Wohnungen reingezoomt haben. Also der Missbrauch ist ein weiterer Punkt, denke ich, der auch den Menschen zum Beispiel auf der Reeperbahn auch ein ungutes Gefühl geben. Auf der Reeperbahn beziehungsweise Hamburger Berg kenne ich auch noch zwei Leute, die dort jetzt auch wegziehen wollen. Einmal wegen der Aggressivität auf dem Kiez, die in den letzten Jahren zugenommen hat, nicht besser geworden ist durch die Videoüberwachung, nicht schneller die Hilfe durch Polizei dort stattfindet. Vor kurzem fanden dort zwei Schlägereien quasi nebeneinander oder hintereinander, weiß ich jetzt nicht mehr, statt. Und ja, erst mussten halt die Anwohner die Polizei rufen, damit dann irgendwann halt die Polizei mal ankam, obwohl die Davidswache eine Minute zu Fuß entfernt lag. Also Videoüberwachung dort war überflüssig.
Und deine Freunde, kurz nochmal zurückzukommen, die wollen da jetzt wegziehen?
Die wollen einmal wegziehen, weil sie sich dort nicht mehr wohlfühlen, weil das Aggressionspotenzial gestiegen ist und zusätzlich jetzt auch noch die tägliche Überwachung hinzukam.
Das und heißt, morgens beim Brötchen holen, abends beim nach Hause kommen von der Arbeit, von Studium
oder wo. Ja, und sie verspüren halt auch schon eine Veränderung des Verhaltens. Also, dass sie, also wie vorhin auch schon der Nils sagte, wenn man sich am Hintern kratzt, so man lässt es dann doch lieber sein, weil man direkt in die Kamera guckt. Also die persönliche Freiheit entschwindet eigentlich. Und ich war zum Beispiel bei diesem seltsamen Fanfest, ja, ich bin in die Höhle des Löwen gegangen und saß auf dieser Tribüne und habe mich natürlich umgeschaut, wo denn jetzt diese Kameras installiert sind. Hatte einen Rock an und habe gedacht so, oh, okay, jetzt mal hier aufpassen, ne, dass du auch schön die Beine geschlossen hältst. Plötzlich war es halt da. So, normalerweise hat man alles im Überblick. Also die umliegenden Leute, die einem da theoretisch runtergucken könnten, hat man einfach im Überblick. Aber man weiß einfach nicht, was geschieht mit den Kameras. Wird jetzt gerade gezoomt oder was geschieht?
Das entzieht sich ganz, ne, ja. dem, der beobachtet wird. Denke ich auch. Also das. Also ich muss auch ganz unabhängig davon sagen, ob man jetzt irgendwie egal, ob man, auch wenn man sich normal benimmt, also ich finde es einfach nicht angenehm, permanent irgendwie beobachtet zu werden. Also das ist ein, glaube ich, ganz natürliches Gefühl. Und
ja, oder wenn man die Rolltreppe runterfährt zur U-Bahn und dann als erstes unten direkt in die Kamera blickt und der rote Punkt leuchtet. Das ist einfach, da fragt man sich, ja, hallo, hier bin ich wieder, guten Morgen, heute sehe ich so aus oder was weiß ich. Das Gefühl ist einfach ein anderes und kein gutes.
So, ich glaube, unsere Sendezeit neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu. Ich bedanke mich bei unserem Gast heute.
Jo, herzlichen Dank.
Bedanke dich bei unserem neuen Nerd.
Jo, hat mir auch Spaß gemacht.
Und wir hören uns wieder nächsten Monat, wieder der zweite Mittwoch im Monat. Und danke fürs Zuhören. Ihr könnt die ganzen Sachen auch auf unserer Webseite auch nochmal nachlesen, nachhören, nachspielen. www.nerdalert.de. Will noch jemand was sagen, abschließend?
Nö.
Ja, tretet in Aktion.